Access big savings every day, all in the Kroger app.
Get tender Heritage Farm boneless chicken breast for $2.49 a pound. Then find low prices on thousands of items like sparkling ice water, Kroger brand chips, and more, all with your card.
Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches, nüchternes Leben. Heute mit Jana.
Ich habe heute eine liebe Gästin aus Österreich zu Gast, und zwar Verena Tietze. Sie ist Kabarettistin und Autorin. Und wir haben ganz viel zu besprechen, wie wir schon in Ihrem Podcast gemerkt haben. Ich war dort schon zu Gast. Also wenn ihr möchtet, hört gerne rein. Ich verlinke das natürlich unten in der Infobox, alles, was ihr wissen müsst. Und erstmal herzlich willkommen, liebe Verena.
Ja, hallo und vielen lieben Dank für die Einladung.
Ich freue mich. Ich steige gleich ein. Was liebst du an deiner Nüchternheit?
Boah, alles. Oh, alles. Ich glaube, ich liebe, und was ich besonders liebe, ist meine Klarheit. Wenn ich es kurz und prägnant sagen müsste.
Absolut. Was hat sich durch die Nüchternheit bei dir alles verbessert?
Alles.
Richtige Antwort.
Meine mentale Gesundheit, meine körperliche Gesundheit, meine Beziehungen zu Menschen, meine Beziehung zu mir selbst, meine Selbstliebe. It's an endless list. Also das ist, glaube ich, schon sehr, sehr stark sowieso. Also schon diese Dinge sind sehr wichtig. Also, dass man glaubt es wirklich nicht. Man glaubt es ja wirklich nicht, solange man noch trinkt, dass es so schön ist. Und wie wir schon mal kurz eben in meinem Podcast besprochen haben, bei mir hat es auch gedauert. Also bei mir war es nicht die Pink Cloud im ersten Jahr, sondern sehr viele Schmerzen und sehr viel Dunkelheit auch. Mhm. Aber es lohnt sich. Also sogar, wenn es das gibt, diesen Weg, lohnt es sich sehr, in die Nüchternheit zu wechseln.
Absolut. Ja. Was hättest du, als du nach Alkohol getrunken hast, niemals über das nüchterne Leben gedacht?
Dass ich so ein extrovertierter, glücklicher, fröhlicher Mensch bin, nüchtern. Weil meine größte Angst und meine Sicherheit war, dass ich, wenn ich aufhöre zu trinken, ein graues, stilles Mäuschen werde, ohne Charakter, die all das verliert, was ich eben so ausgelebt habe in der Bar, und zwar eben laut lachen, im Mittelpunkt stehen, Leute entertainen, was ich ja jetzt beruflich mache. Und das gibt mir ja so viel, und das konnte ich aber nur besoffen in der Bar. Und ich dachte, das werde ich für immer aufgeben müssen. Und das stimmt einfach nicht, weil ich bin jetzt genauso extrovertiert, wenn nicht mehr. Ich bin extrem extrovertiert, ich stehe auf der Bühne und hole mir da meinen Kick quasi und gehe jetzt schön langsam auch einfach auf viele Partys, weil auch das liebe ich ja eigentlich und habe urviel Spaß und ich habe auch oft so ein Contact High. Also ich bin dann urgut drauf und laut und lustig und tanze und mache wilde Fotos und keine Ahnung, nüchtern.
Ja.
Und ich dachte, das wird mir für immer genommen.
Ja, das ist ja von vielen die Angst tatsächlich.
War das deine Angst auch?
Ja, schon. Schon auch, ja. Dass ich mich nichts mehr traue, dass ich kein Selbstbewusstsein mehr habe, dass ich keine Kontakte mehr knüpfen kann, dass ich keine Männer mehr aufreißen kann. Ja, also das war auf jeden Fall die Angst. Hat sich auch alles nicht bestätigt. Ich wusste schon immer, dass ich introvertierter bin, dass ich gerne viele meiner Hobbys nachgehe und viel daheim bin. Aber ich habe es halt eben immer überspielt und unterdrückt. Und jetzt habe ich halt einen schönen Ausgleich. Also jetzt weiß ich, ich will an dem Tag entweder introvertierter daheim sein oder extrovertierter draußen was machen und kann es jetzt auch besser machen, wenn ich dann extrovertierter bin, weil ich vorher mich schon vorbereitet habe und weiß, was ich brauche, um das gut machen zu können. Und früher hat mich das extrem ausgelaugt und ich konnte aber diese Energie nie wieder auffüllen. Und dann hat mich das nächste Mal extrovertiert sein wieder noch mehr ausgelaugt und so. Also das, ja.
Okay, ja, und ja, wir können also bestätigen eigentlich, dass besonders das mit dem Selbstwert. Ja, also der Selbstwert ist viel, wächst viel mehr, wenn man diese Reise in die Nüchternheit auch geschafft hat und geht, oder?
Ist ja auch total logisch, weil du vergiftest dich ja mit jedem Schluck Alkohol. Wie willst du denn da noch einen Selbstwert haben, wenn du dich die ganze Zeit vergiftest?
Ja, absolut, aber das ist diese Lüge, die dir der Alkohol auch erzählt. Ja. Also
Und die Gesellschaft.
Das Ganze drumherum, dass wenn man trinkt, ja, dass man einfach geselliger, lustiger ist, dass der Abend lustiger ist. Genau. Es ist ja auch die Alkoholindustrie, also wir sehen das doch auch auf Werbeplakaten, so, oh mein Gott, du hast so viel Spaß, wenn der Champagner dabei ist. Also feiere das Leben und das ist dann so mit dem Aperol Spritz, weil das, that's it, ja, und dann genießt du erst das Leben. Ich finde das auch so krass, weil Hochzeit, Geburtstag, es ist ja wurscht, was es ist. Ein Event ist viel schöner, vermeintlich, wenn wir Alkohol trinken. Ich kann das so krass bestätigen wegen einer Party von vor einer Woche. Ich hatte den Spaß meines Lebens und alle haben getrunken und nur ich nicht. Aber krass, ich hatte genauso viel Spaß wie alle anderen.
Wahrscheinlich sogar noch mehr.
Ja, ich hatte extrem viel Spaß. Ja. Also ich hatte wirklich viel Spaß, auch mit all diesen Leuten, die alle getrunken haben. Es war mir egal. Und ich bin halt um 3 nach Hause, anstatt um 6. Aber das ist eh auch it's long enough. Ja, ich war ab 9 dort. Also 6 Stunden reichen dann. Ja, da hatte ich dann diesen Kater.
Diesen Schlafkater.
Diesen Schlafkater.
Welcher nüchterne Moment war denn bis jetzt dein Highlight?
Da gibt's ganz viele. Also da gibt's unzählige. Natürlich muss ich da, ich glaube, die letzte Premiere nennen. Also das war so das erste Mal vor 400 Leuten. Das war jetzt so mein größter Saal. Davor waren es halt 100 oder 200 und dann bin ich verdoppelt auf 400. Die Premiere war ausverkauft. Da auf der Bühne mit diesem Fokus, den ich, glaube ich, gar nie hätte haben können als betrunkene Verena. Gar nicht so dieser Applaus dann, sondern es ist viel mehr als das. Also und weißt du, was es auch ist? Ich glaube, der Stolz auf mich, also dieser Stolz, da ein 2-Stunden-Solo-Programm auf der Bühne wiederzugeben, diese Energie zu haben für den ganzen Saal und meine Message darüber zu bringen, das ist schon auf jeden Fall eines der Highlights. Aber ich muss auch denken an wirklich so ganz krasse Momente, ganz alleine in der Natur, wo mir dann ein Eichhörnchen auffällt und ich da sitze und dieses Tier sehe und einfach die Welt stillsteht, das kenne ich eigentlich auch erst, seit ich nüchtern bin. Also so naturverbundene Momente, wo ich mein Glück nicht fassen kann, dass ich so achtsam sein darf in der Welt.
Ja, voll. Voll, das kenne ich auch sehr gut.
Kennst du das?
Ja.
Es ist manchmal so, das ist sicher eine Pink Cloud oder weiß ich nicht, aber das ist einfach so eine Verbundenheit irgendwie, die ich so nicht kannte.
Die wir uns ja witzigerweise vermeintlich versuchen, mit dem Alkohol zu holen. Das ist ja auch so eine unterschwellige Botschaft. Wenn du Alkohol trinkst, fühlst du dich verbundener mit anderen Menschen.
Ja, und das stimmt einfach nicht.
Nee, gar nicht.
Also,
gar nicht. Du gleitest ja mehr auseinander.
Ja, also diese Rawness, diese Rohheit, die man haben kann zwischen zwei nüchternen Menschen, die ein bisschen die Mauer fallen lassen und so sich begegnen auf eine verletzliche Art und Weise, das kenne ich auch erst, seit ich nüchtern bin. Also in dieser Intensität. Das heißt ja nicht, dass ich davor... Ich war ja nicht 24/7 besoffen. Ja, also ich war ja auch nüchtern. Ja. Aber trotzdem, so Momente, wie ich sie jetzt habe, natürlich ist das auch jahrelange Therapie bestimmt, dass ich halt meine Gefühle schöner, besser zulassen kann. Ich finde das Leben, also mein Leben hat viel mehr Tiefe. So
absolut.
Tiefere Gefühle. Ich kann die mehr zulassen. Und ich glaube, wir alle haben eigentlich Angst vor diesen sehr tiefen Gefühlen, weil die sind auch ein bisschen scary, aber sie sind halt auch wunderschön.
Weil wir aber auch nie gelernt haben, damit richtig umzugehen. So. Also ich glaube, die Generation, die jetzt langsam ranwachsen, die haben zum Teil Eltern, die ihnen das versuchen beizubringen, aber so unsere Generation hatte das wahrscheinlich nur sehr, sehr selten, ne? Und die davor ja sowieso gar nicht.
Genau, ja, ich glaube, daran liegt es bestimmt auch, ja. Mhm. Also ich glaube, meine Eltern... Da gab es überhaupt noch gar nichts im Sinne von Therapie oder, weißt du, so mit Gefühlen auseinandersetzen, weil das war auch so Nachkriegszeit und da waren andere Dinge Priority auch. Also da waren andere Dinge wichtig.
Ja.
Da gab es das nicht.
Ja,
da gebe ich dir absolut recht, ja.
Welche Ziele konntest du denn bis jetzt durch die Nüchternheit verwirklichen? Vermute schon zu wissen, was du sagen
willst. riesige Ziele habe ich schon verwirklicht. Also wirklich viele. Also das erste Ziel war tatsächlich auch ein Buch schreiben. Das habe ich mir verwirklicht. Dann ein Ziel war einmal auf der Bühne stehen. Das so habe ich mehr als erreicht. Und dann aus meinem Bühnenprogramm ein Kabarettprogramm zu machen, das habe ich schon erreicht. Dann Management, dass ich tatsächlich auch Management habe und da wirklich Menschen hinter mir, die das alles zusammenhalten, dass ich ja beruflich hier auch wirklich durchstarten kann. Das war auch ein großes Ziel, habe ich erreicht. Aber es gibt auch ganz viele noch Ziele. Also es gibt viele Ziele. auf die ich hinarbeite. Du merkst, es ist sehr bei mir stark beruflich geprägt und ich muss auch sagen, die letzten drei Jahre, war ich sehr fokussiert auf Autonomie, neue Karriere aufbauen, aber natürlich das auch die Selbstliebe und ein gesunder Mensch sein. Auch da, auch privat habe ich sehr viel erreicht. Also ich weiß noch so, vor 3 Jahren habe ich reingeschrieben in so meine Wunschliste fürs neue Jahr, 3-mal die Woche Sport machen. Das war noch so ein fernes Ziel. Mhm. Das ist für mich jetzt einfach ganz normal. Ja. Also ich mache 3-mal die Woche Sport, weil ich brauche es für meine Psyche. Nicht, weil ich so sportlich bin, sondern einfach, weil das wunderbar ist für den Kopf. Ja. So das als so kleines Nebenbei-Ziel ist ja auch ein Wahnsinn eigentlich.
Naja, das ist für viele, glaube ich, schon ein großes Ziel, was sie einfach immer wieder nicht erreichen. Und nicht bei allen natürlich, aber ich glaube, bei vielen Menschen liegt das unter anderem auch am Alkoholtrinken, weil da kannst du halt sehr schwer Ziele erreichen und gerade so körperliche Ziele, du machst ja auch immer alles zunichte, was du sportlich erreicht hast, wenn du dann Alkohol trinkst, ne? Kommt ja auch dazu.
Ja, genau. Ja, oder dieses, ich finde das auch so spannend, Menschen, die dann so sagen, na, ich bin total sportlich und ich habe das und das und das, aber abends will ich dann schon 3 Glas Wein trinken. Mhm. Ja. Jeden Abend.
Ja.
Wo ich mir denke, weiß ich nicht.
Kann man
weiß
machen,
ich nicht.
Ist halt nicht so vorteilhaft.
Ja, und warum brauchst du es jeden Tag?
Ja, das kommt natürlich noch dazu.
Also ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber ja.
Ja. Meine letzte Frage, welchen positiven Gedanken möchtest du den Zuhörenden jetzt schon mitgeben?
Ich möchte sagen, am Ende des Regenbogens wartet das Glück.
Das ist ein sehr schönes Bild.
Also, das ist so für mich so treffend, weil das war alles nicht lustig. Oder es ist ja immer noch, weißt du, also es ist immer noch, arbeite ich sehr viel an mir und ich bin nicht fertig. Ich glaube, wir sind nie fertig. Also die Reise ist lang. Hoffentlich haben wir eine lange Reise vor uns noch. Jetzt, weil es um Alkohol jetzt auch geht, diesen Mut möchte ich machen. Im Sinne von, wenn du noch am Regenbogen unterwegs bist, wo es regnet, trust me, der Pot of Luck, der Pot of Glück, der kommt auch. Der kommt auch.
Ja. Sehr schön. Danke dir. Du bist ja Österreicherin und lebst und arbeitest in Österreich. Ich habe in Österreich studiert und mein Herz ein bisschen an Österreich verloren, muss ich sagen. Ich liebe das Land und die Menschen und die Sprache. Und deswegen wollte ich natürlich auch mit dir ein bisschen darüber reden, wie ist es in Österreich, wie ist es in Deutschland. Gibt es da vielleicht Unterschiede oder gibt es da keine? Ich habe da mal recherchiert, wie viel wird in Österreich getrunken, wie viel in Deutschland. Beide gelten ja als Hochkonsumland. Österreich ein bisschen weniger als Deutschland, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte es andersrum gedacht. Also die Zahlen sind von 2016, da war es Deutschland 13,4 Liter, Österreich 11,9. Deutschland ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen runtergegangen, ich glaube auf 11, wahrscheinlich Österreich dann ja auch. Was ich auch sehr spannend fand, dass in Österreich Männer durchschnittlich 18,8 Liter konsumieren und Frauen 5,5 Liter, reinen Alkohol by the way, das waren alles die reinen Alkoholzahlen. Und das ist ja schon echt ein krasser Unterschied. Und dann hatte ich so überlegt, okay, wie war das bei mir, sowohl jetzt hier in Deutschland als auch in meiner Österreich-Zeit, kann ich jetzt von meinem Umfeld nicht behaupten, dass der Unterschied so krass war. Der war bestimmt da, aber nicht so krass. Wie ist das denn bei dir? Hast du das Gefühl, dass das so ein krasser Unterschied ist zwischen Mann und Frau in Österreich, wie viel die trinken?
Nein. Mhm. Also ich glaube schon, dass Männer mehr trinken, das schon. Und das würde ich auch meinen, wenn du mich so fragen würdest, dass mir das so auffällt. Aber die Frauen holen nach. Also bei den Frauen wird's immer mehr. Also das sagt auch mein Podcastpartner, der Professor Musalek. Also es ist immer noch so, dass die Frauen noch nicht ganz dort sind, aber es wird immer mehr. Ja, das ist zum Beispiel auch viele Frauen, die sehr belastet sind mit, ich weiß nicht, zum Beispiel Single Moms oder einfach die Doppelbelastung, Dreifachbelastung, Care-Arbeit und so weiter, dann immer mehr auch zu Alkohol greifen, weil es halt das Schnellste ist und das Entspannendste. Also ich weiß auch noch, in der Reha, in der ich war, gab es auch wirklich Frauen, ich überlege gerade, wie da die Quote war, aber da waren schon mehr Männer als Frauen in der Reha auch. Aber da waren eben auch Frauen, die genau das gemacht haben, die gesagt haben, sie trinken dann wirklich heimlich das Piccolo Prosecco, Prosecco Piccolo um 11 am Vormittag und dann putzen sie und kümmern sich um den Haushalt und die Kinder und so. Da habe ich mir gedacht, wow, das gibt's wirklich, das gibt's wirklich so.
Ja.
Und was ich schon auch mitbekomme, ist, dass Frauen dann eher den Schritt wagen, darüber zu reden, sich therapeutische Hilfe zu holen. und dass Männer sich da schon noch schwerer tun. Also ja. zuzugeben, Therapie zu machen, über ihre Gefühle zu reden und solche Sachen. Also das klingt jetzt alles so klischeehaft, aber...
Ja, aber hinter vielen Klischees steckt ja auch ein Fünkchen Wahrheit. Und ich glaube, Frauen könnte ich mir vorstellen, weiß ich jetzt nicht, ob das schon irgendwie wissenschaftlich untersucht wurde, aber ich glaube, Frauen hören viel früher auf, Alkohol zu konsumieren, wenn sie merken, es ist bei ihnen problematisch als Männer. Ich glaube, Männer brauchen gefühlt eher so diesen kompletten Tiefpunkt und die, bei denen zieht sich das länger hin, weil das eben bei Männern im Männlichkeitsprofil, sage ich mal, auch noch eher hinterlegt ist. Viel Alkohol trinken, viel vertragen. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich kein großer Unterschied zu Deutschland und Österreich. Aber gerade in Österreich war das ja schon, das fand ich immer ein extrem krasses Ding, dass du halt was gegolten hast, wenn du viel getrunken hast.
Ja.
Wenn du viel vertragen hast. Ich habe eigentlich nicht so viel vertragen, aber ich habe immer so getan. Ich hatte so gute, also ich habe das echt so inne gehabt, dass die Leute gedacht haben, ich habe jetzt, keine Ahnung, 5 Bier getrunken, aber nach 2 war bei mir eigentlich schon Schluss. Und da wurde ich dann auch immer echt für gefeiert, dass sie dann gesagt haben, oh, wie viel du verträgst und richtige Frau und was bist du für eine Coole und so, ne?
Ja, ja, auch in der Politik und überall ist es auch so verankert, dass Geschäfte gemacht werden im Zuge einer alkoholischen Runde, sagen wir mal so. Also so beim Mittagessen, Abendessen, egal was es ist, der Alkohol ist so das Schmiermittel und das ist auch ganz wichtig und gut. Und wir feiern zusammen und das geht irgendwie nur mit Alkohol. Also das ist so verankert, dass es natürlich auch schwierig ist, dann zu sagen, nein, ich trinke nicht mit. Das ist eigentlich ganz, ganz schwierig in Österreich. Ja. Also ich auch in meiner Szene jetzt, also in der so Kabarett-Szene, trinken auch viele. Und wo ich mir denke, naja, die wollen dann mich vielleicht gar nicht dabei haben, weil ich bin die, die den Spiegel vorhält. Das wird eh noch spannend. Wie ist da, also da kann ich noch nicht so genaue Einblicke geben. Ja.
Aber nochmal darauf zurückkommen, ich weiß nicht, wie man das jetzt so feststellen kann, aber das würde mich sehr interessieren. Was würdest du sagen, wo in der Kultur Österreichs ist Alkohol überall verankert? Gibt es Punkte, wo du sagst, Alkohol spielt da keine Rolle? Und wie krass ist Alkohol eigentlich ein Kulturgut in Österreich?
Puh, das ist schwer, weil es ist überall. Also es ist natürlich die Gastro-Szene sowieso, also Gastronomie. Dann ist es auch in der Kunst-, Kulturszene, Theaterszene, diese Szene ist stark betroffen. Politik, es ist ganz fest verankert in der Politik. Also besonders, wenn man so hört, von wie es am Land ist. Am Land wird eigentlich Politik nur mit Alkohol gemacht, ja. Also das ist... Das ist so das Gefühl, das man hat. Aber genauso, wenn man dann in der Branche von wegen so Ärzte, Ärztinnen und diese Branche auch ganz viel Alkohol. Also ich kenne kaum eine Branche, wo Alkohol gar keine Rolle spielt. Aber ja, die ich jetzt genannt habe, das sind vielleicht die stärkeren Ausprägungen oder wovon ich es halt weiß. Ja.
Wie ist das in Österreich? Ich habe es nicht mehr im Kopf, weil ich tatsächlich auch nie Auto gefahren bin, wenn ich was getrunken hat. Aber wie ist das mit der Promillegrenze in Österreich?
Ich glaube 0,5 ist es.
Ach so, auch so. Okay, dann ist er wie in Deutschland.
Ja, aber es gibt viele, glaube ich, viele, die noch fahren und trinken. Ach,
also gemessen wird in Deutschland da auch nicht wirklich oft.
Ja, also
da trinkt die Polizei eher mit.
Ja, kannst ein halbes Jahr lang auch schaffen ohne und dann ist halt irgendwann einmal der Führerschein weg, ein paar Monate und dann kommt er wieder und so. Und das ist ja das Lustige, oder was nicht wirklich Lustige, aber es wird ja dauernd gescherzt, so haha, dann haben sie mir den Führerschein gezwickt, ich habe ja so viel getrunken und dann ist das auch noch, worauf man stolz sein kann.
Ja, voll.
Oder dann ist das eine lustige Geschichte. Das ist übrigens auch, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe so viele Geschichten, die rückblickend nicht lustig sind, die aber so, so lustig waren für alle und bis ins Blackout und Scheiße gebaut und ich weiß nicht und eben mit einem Mann geschlafen und dieses und jenes und der war so und so und um Gottes Willen und es waren die lustigsten Geschichten, aber wenn man sich das mal genauer anschaut, ja, muss ich hinterfragen, wie lustig das alles war, ja.
Ja, aber ich glaube, man muss sich diese Heldengeschichten ja auch so erzählen, weil man somit ja auch den eigenen Konsum rechtfertigt. Und dann als Gruppe rechtfertigt man wiederum den Konsum der anderen und so. Also das ist ja echt so ein Ding, was ineinander greift, ne?
Ja, und dann wird es total verharmlost.
Ja, genau.
Das Arge ist ja, man kennt ja die anderen Gruppen nicht. Also wenn man in diesen alkoholischen Gruppen ist, dann ist man ja in dieser Bubble und dann ist das alles normal. Und ich bin sehr schmerzhaft aus meinen Bubbles rausgefallen und hatte dann erstmal keine Bubbles. Und dann war es so, oh Gott, jetzt bin ich ganz alleine. Und jetzt beginne ich natürlich Freundschaften zu haben, auch mit Menschen, die nichts trinken. Es sind wenige, weil es in Österreich so verbreitet ist. Und deswegen, ich bin auch sehr gerne mit Menschen, die trinken, ist auf alles kein Problem. Aber es ist dann spannend, Menschen kennenzulernen, die eigentlich nie in diesen Bubbles unterwegs waren, wo das normal ist, unter Anführungszeichen, was da alles passiert.
Die gibt's tatsächlich, ja, verrückt, ne?
Die gibt's, die gibt's, aber die muss man erstmal dann finden. Und
ja,
dann muss man,
sind nicht viele, ja.
Es sind nicht so viele, oder?
Nee, weil das halt, ich glaube, in unseren beiden Ländern ist das so, so normalisiert und so weit verbreitet. Also ich sage ja auch immer, Deutschland hat ein Alkoholproblem. So, nicht die Person an sich, sondern Deutschland als Gesellschaft. Du kannst ja kaum in Deutschland leben, ohne angefangen haben, Alkohol zu trinken. Also es gibt wenige Leute, gar keine Frage, die haben nie Alkohol getrunken oder ein Glas und dann nie wieder oder so. Aber die sind so wenig und der allergrößte Teil, keine Ahnung, gefühlt 80-90%, ist halt, trinkt halt Alkohol. Ob problematisch oder nicht, das müssen die Leute selber wissen. Aber wir haben halt als Gesellschaft ein Alkoholproblem.
Ja, da gebe ich dir total recht. Das ist in Österreich auch so. Das ist so verankert. Das ist einfach so krass verankert. Und das ist ja dann das Problem dieses, dass man sich auch ein bisschen ausgestoßen fühlt. Also besonders zu Beginn, wo es mir so schwer gefallen ist, konnte ich einfach auch auf keine Party gehen und auf kein Abendessen, weil ein Abendessen ohne Alkohol gab's nicht.
Ja.
Und deswegen musste ich mich rausnehmen, weil die Gefahr zu groß war, dass ich rückfällig werde.
Ja.
Und jetzt, 4 Jahre später, kann ich Abendessen gehen. Und die Menschen, die mich wertschätzen, die mögen mich auch, wenn ich einen Apfelsaft bestelle. Ja,
ja,
ist arg eigentlich, dass ich das so formulieren muss, aber ist so. Und ich musste aber es war sehr einsam. Also meine Reise raus war sehr, sehr einsam, weil eben es dazugehört, der Alkohol. Also das ist in Österreich auf jeden Fall so. Also Österreich hat auch ein Alkoholproblem.
Definitiv.
Das kann ich jetzt mal so hier, kann ich glaube ich so bestätigen.
Dann wäre doch meine nächste Frage ganz passend. Was macht Österreich, um Alkoholkonsum einzudämmen oder aufzuklären oder Alkoholpolitik zu betreiben. Kannst du uns da mal mitnehmen? Noch weniger als Deutschland?
Nichts? Weiß ich nicht. Boah, schwer. Du. Also ich mache was.
Verena ist übrigens, wenn ihr wissen wollt, ob es noch andere Sober-Influencer in Österreich gibt, hört ihren Podcast und unsere Folge dort, denn sie ist vielleicht die Einzige.
Hello. Ja. Na, also ich bin eben ja jetzt eine Zeit lang hier unterwegs, mit dass ich aufkläre, und eben schon angesprochen, mein Podcast-Partner, der Michael Musalek, der hat das Anton Proksch-Institut geleitet. Das ist Europas größte Klinik für Entzug, so Suchtklinik. Die ist in Wien oder am Rande Wiens, und da komme ich sehr in Kontakt mit anderen Therapeutinnen und Therapeuten, die daran arbeiten tatsächlich. Aber wir sind Einzelpersonen, also Kampagnen für Awareness, also Bewusstsein, was Alkoholkonsum angeht, gibt es sehr wenig. Ich glaube, in der Steiermark gab es was in die Richtung, aber das ist so, also
ein Bundesländchen.
Ja, ein Bundesländchen, aber österreichweite Kampagnen, um da wirklich Bewusstsein zu schaffen, gibt es, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber meines Wissens gibt es das nicht. Ja?
Nicht mal sowas wie Kenn Dein Limit, was zwar gut gemeint, aber zum Teil...
Ist das in Deutschland, Kenn Dein Limit?
Also Kenn Dein Limit war, ich glaube, weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber das war sehr, sehr lange eine Kampagne, und wie der Name sagt, die hat halt darauf abgespielt, ne, Kenn Dein Limit, also trink halt nicht so viel, dass du einen Kater bekommst, oder fahr halt kein Auto. Ja, und die richtete sich halt vor allem dann auch an die Jugend, und ist halt schwierig.
Ja.
Also
Ich glaube, es gab so eine Kampagne, irgendwas Dunkles erinnere ich mich an wegen hinterm Steuer, also Alkohol am Steuer, aber nicht Alkohol per se. Also es gab schon Artikel dazu immer wieder, von Zeitungen halt, sowas, im Sinne von, dass eben jetzt erwiesen wurde quasi, dass ja auch wenig Alkohol schon schädlich ist und dieses eine Glas Wein am Abend nicht gesund ist. Wobei, wenn ich in der Bevölkerung rede mit Menschen, sagen sie mir das immer noch vehement.
Ja. Das ist,
also vehement, dass ein Gläschen ist gesund.
Weil man eben richtig große, lange Kampagnen machen müsste, um mit dem Mythos mal aufzuklären. Und da nützt es nichts, wenn 2 Zeitungen oder so, oder die DGE oder die WHO, das bringt, also,
Ja, Nein, also ja, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Aber ich arbeite daran.
Sehr gut. Verena for President.
Ja, genau, sober President.
Yeah. Ja. Das wäre doch mal ein guter Ministerin-Titel. Oh, das wäre mal eine Ministerin, die man bräuchte.
Ja, voll. Ja, na, schauen wir mal.
Ja, ein paar Jahren.
Who knows, 10 Jahre. Genau.
Ja, sehr schön. Dein anderes großes Thema ist ja auch Burnout. Und das ist ja etwas, was uns beide verbindet, weil ja auch ich sogar 2 Burnouts hatte. Magst du uns mal kurz, für alle, die deinen Podcast jetzt noch nicht kennen oder dich noch nicht kennen, kurz mal mitnehmen, wie deine Burnout-Geschichte so war?
Ja, also bei mir war es ja zuerst das Burnout und dann die Erkenntnis, dass ich ein Alkoholproblem habe. Eben der Professor Musolek sagt auch oft, dass das ein Henne-Ei-Problem ist. Also die gehen auch gerne Hand in Hand, Burnout und Alkoholsucht. Und ich hatte einen Job, einen sehr, sehr stressigen Job mit sehr viel Verantwortung. Und mein Ausgleich war abends in die Bar. Also ich habe sehr viel gearbeitet und dann abends habe ich mich betrunken oder halt 4 Spritzer. Das ist Weißweinschorle. Das ist unser Lieblingsgetränk. Und dann halt ein paar Spritzer in der Bar und am Wochenende aber Exzess trinken, um irgendwie, also bei mir war dieses Exzess trinken so meine Befreiung. Also dieser Rausch am Wochenende hat mich irgendwie befreit.
Von dem Zwang zu arbeiten? Arbeiten zu müssen vielleicht?
Ja, ich kann es ja gar nicht so genau sagen. Von dem Druck, meinem inneren Druck. Ich eben nach außen perfekt zu sein, nach außen irgendwas darzustellen, alle anderen zufriedenzustellen, nur nicht mich. Also meine Chefin, die Männer, alles, meine Familie, alle nach außen glücklich zu machen und ich wurde immer leerer. Also es war falsch rum irgendwie.
Ja.
Und bei mir kam das Burnout von einem Tag auf den anderen halt mit Pauken und Trompeten und ich konnte mich nicht mehr bewegen, Hals, Rücken und so und kam in ein Spital und in ein Krankenhaus und die wussten es aber auch nicht, was das ist und haben mich auch wieder weggeschickt.
Was?
Ja, ja, die haben eine Halskrause verpasst und Schmerzmittel. Und dann war es so. Ja.
Gehen immer Schmerzmittel noch ein bisschen.
Tschüss.
Die kicken gut mit Alkohol, ne?
Ja, genau. Nein, und dann ein paar Wochen später hat das eine Psychiaterin dann erkannt. Da habe ich dann auch schon bei meiner Mutter gewohnt, weil ich konnte gar nicht mehr alleine sein. Und da kam dann die Pandemie, also der erste Lockdown kam gleich mal, dann 1-2 Wochen später. Und dann war ich im Haus meiner Mutter einfach mal stillgelegt. Und in dieser Zeit habe ich eben intensive Therapie auch gemacht, weil ich einfach im Burnout war. Also ich konnte nicht in die Arbeit, ich konnte nicht alleine wohnen, ich konnte nicht Wäsche waschen, essen, egal. Also ich konnte nichts und ich war wirklich außer mir. Da saß eine Verena auf dem Teppichboden und hat geweint und hyperventiliert. Ich hatte keinen Zugang mehr. Also das Gegenteil von diesen schönen Momenten, die ich am Anfang genannt habe, wo man ein Eichhörnchen sieht. Das Gegenteil von dem, ja, also weg, einfach weg. Jetzt mittlerweile bin ich sehr dankbar, weil ich habe das wohl gebraucht, diesen großen Clash in meinem Leben, um drauf zu kommen, dass wirklich viel schief läuft. Also ich habe überhaupt nicht reflektiert davor, habe so gelebt auf der vermeintlichen Überholspur mit wichtigem Job und vielen Männern und eben so femme fatale und ich bin so eine Powerfrau. Nein, also no, das war alles eine Lüge, aber die ich mir auch selbst geglaubt habe. Also das war ja irgendwie so mein Bild von mir. Deswegen bin ich so dankbar, dass dieser große Crash gekommen ist, halbwegs früh in meinem Leben, damit ich jetzt die Chance hatte, es anders zu machen. Und auf dieser Reise bin ich dann halt auch, ich habe auch eine tolle Therapeutin, die habe ich auch immer noch. Und die hat mich sanft hingebracht, dass ich eine Alkoholsucht habe. Und dann kam der erste Schritt in eine Entzugsklinik und dann auch noch eine Burnout-Klinik und dann ein langer Weg hinaus aus der Sucht und aus diesem ganzen Schlamassel, den ich da hatte.
Gott sei Dank. Hast du das Gefühl, dass du immer noch Burnout-Rückfälle hast oder hast du Angst davor, dass sowas kommen könnte?
Nein, vor dem Burnout per se habe ich eigentlich keine Angst mehr, weil ich so viel verändert habe. Ja, da bin ich nicht so Angst davor, weil eben ich mache extrem viel Sport. Ich erwische mich jetzt schneller. Also im Sinne von, wenn ich sehr gestresst bin, erwische ich mich und sage, okay, Verena, so jetzt legst du alles hin und gehst in den Wald. Punkt. Also ich spüre mich selbst besser und eben auch dadurch, dass ich nüchtern bin, ist schon so viel Arbeit getan. Also das nüchterne Leben ist ein anderes. ich habe einfach noch Phasen, wo es mir nicht so gut geht. Mhm. Also ich habe noch Phasen, ich hatte eine Angststörung. Das heißt, also bei mir ist es die Angst. Mhm. Bei mir kommt dann die Angst, ja. Mhm. Und die kann immer noch kommen. Da bin ich nicht gefeit davor, mhm, vor der Angst. Und vor der habe ich Angst. Die kommt halt immer wieder mal und dann kann es mir auch schlecht gehen. Aber dann habe ich eine riesen Toolbox. Also dann weiß ich, ich meditiere, ich gehe zum Yoga oder ich treffe liebe Menschen und hole mir eine Umarmung. Eben Sport, ganz wichtig. Therapie, ganz wichtig. Mhm. So, und auch hinschauen. So, was ist es denn? Also da kommt ja wieder was. Da ist etwas, das will gespürt werden. Das ist was Unschönes, aber dann muss es raus. Also das ist ja dann wieder ein Knoten, der gelöst werden will. Ja, manchmal bin ich dann so, wirklich wieder? Also kommt jetzt schon wieder was? Also so, ich wäre dann gerne irgendwann mal fertig. Also
ja, das wären wir, glaube ich, alle.
Ja, hast du das eigentlich auch? Kennst du das in einer anderen Form, dass doch immer wieder auch was kommen kann? Oder?
Also ich habe halt die Problematik, dass ich, also ich weiß nicht, ob man das jetzt Arbeitssucht nennen kann, aber ich mache gerne viel. Also ich arbeite auch einfach gerne. Und ich bin jemand, der gerne viele Sachen macht. Also wenn jetzt jemand sagt, ah komm, hier Projekt XY, Jana, wie sieht's denn aus? Bin schon besser geworden, dass ich mich erst hinsetze und drüber nachdenke, passt das überhaupt? Habe ich die Zeit dafür? Aber ich bin gerne jemand, der dann eher mal schnell Ja sagt, vor allem bei kleineren Sachen. Und das häuft sich dann natürlich. Also ich habe immer mal wieder noch Phasen, wenn es besonders stressig ist und ich doch alles schaffen, also ich will immer alles schaffen und dass ich dann so ein bisschen in die Überlastung reinrutsche. Ich bin noch nicht so schnell, also ich catch mich noch nicht so schnell. Es wird besser, aber ich habe dann zwar danach schon die ganzen Tools und weiß, wie ich dann wieder runterkomme und kann mir jetzt auch mal erlauben, irgendwie mal einen Tag oder am Ende auch eine Woche frei zu machen. Ich bin ja freiberuflich. Theoretisch geht das jederzeit. Das war früher so gar nicht der Fall. Ich lasse es also nicht mehr bis zum kompletten Burnout kommen, aber ich habe schon noch diese Rückfälle, sag ich mal, dass es sich zu sehr aufstaut und ich davor das noch nicht so, wie du gesagt hast, so eincatchen kann, das funktioniert bei mir noch nicht so gut. Mhm.
Na, da muss ich jetzt aber schon auch dazu sagen, ja, also ich catch es auch noch zu spät.
Also, okay. Da bin ich froh.
Also, das habe ich vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich catche es zu spät auch. Okay. Also ich catche es, da geht's mir halt schon schlecht. Ja, und dann und dann ist es so, stopp, Verena. Also dann mache ich das alles. Also, aber ich catche es viel früher als damals. Also
eben, das muss man ja auch mal sehen. Genau.
Genau, also ich auch. Ich arbeite sehr gerne, ich arbeite gerne viel, gehe da sehr auf und dann bin ich aber dann schon irgendwo da oben und da, bei mir kippt's dann halt dann in die Angst. Also wenn ich dann so ganz viel arbeite und zu viel ist, dann kann das dann in diese Angst kippen. Mhm. Dann habe ich Ängste und das ist sehr unschön. Also es gibt ja mehr die Angst und mehr die Depression. Also und ich gehe immer mehr in die Angst. Mhm. Also angeblich gehören die ja gehört alles zusammen. Okay. Aber Menschen, die so in die Angst gehen, sind dann mehr so hochenergetisch. Weißt du, dann ist es mehr so hochenergetisch und so. So,
ja.
Also das hat man jetzt nicht gesehen, aber ich habe jetzt meine Hände in die Höhe gerissen.
Und alles angespannt, genau.
Ja, und alles angespannt und depressive Menschen, glaube ich, gehen mehr dann so ins Tiefere, in dieses Müde,
Gelähmte,
in dieses auch. Gelähmte. Ja. Genau, ich habe nicht diese Lähmung, sondern ich habe mehr diese Hyperaktivität.
Mhm. Ja.
Ja, also ich catche es auch nicht früh genug, aber
Wir arbeiten dran.
Ja, genau.
Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, und vielleicht passt das auch so ein bisschen bei dieser Angstgeschichte rein. Als ich bei dir zu Gast war, hattest du auch ganz kurz das Thema Social Media angerissen. Du bist ja selbst sehr aktiv auf TikTok, hast da auch sehr, sehr viele FollowerInnen und machst einen Teil deiner Aufklärungsarbeit eben über TikTok und den anderen, sag ich mal, über Instagram. Es gibt ja schon immer wieder die Stimmen, die sagen, Social Media fördert eben zum Beispiel Angst, Zustände bei jungen Menschen oder generell. Wie erlebst du das einerseits und wie würdest du grundsätzlich deinen Umgang mit Social Media beschreiben? Oder tut dir Social Media gut? So.
Also nein, also gut tun tut's mir nicht.
Okay.
Ich habe auch einen ein bisschen, also nicht schwierigen Umgang, aber einen komplexen Umgang damit, weil zum einen kann ich da wirklich in sehr kurzer Form wichtige Messages rüberbringen, auf TikTok zum Beispiel, ja, wo ich merke, dadurch, dass ja Alkoholismus und unsere Themen ja doch noch sehr tabu sind, besonders in Österreich, in Deutschland habe ich ein bisschen weniger Einblicke, aber es ist noch sehr tabu. Ja. Und ich merke einfach, das unglaubliche Interesse, weil es einfach so ist, so, oh mein Gott, du redest drüber.
Ja.
Und ich meine, das machen wir auch im Podcast, ja, aber TikTok ist nochmal schneller halt. Also ja, das hast du halt dann. Und dann kann ich auch kurze Tipps geben im Sinne von, was man tun kann oder was die ersten Schritte sind, wenn man nüchtern werden will. Mhm. Und da ist einfach ein irrsinniges Interesse da.
Mhm.
Und das finde ich sehr schön. Also das ist ja toll. Ich kriege ganz viele Nachrichten, Anfragen. Ich kriege auch so ganz wunderschöne Sachen wie, ich folge dir seit einem Jahr und seit 8 Monaten trinke ich nichts.
Mega.
Wegen dir. Ja. Also da geht mir halt das Herz auf, weil eben, es gibt, ich hätte es wahrscheinlich nicht nur mit TikToks-Videos geschafft, weil ich habe eine Klinik gebraucht, aber andere Menschen brauchen vielleicht keine Entzugsreha. Ja. Und genauso wie du auch mal gesagt hast, also Podcasts, Blogs und so weiter, das hilft ja.
Ja.
Also das ist die sehr schöne Seite daran, dieses Wissen, dass ich da was helfen, dass ich einfach helfen was kann und inspirieren kann. Andererseits, ich poste halt sehr viel und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich schaue nicht auch, wie viele Likes kriegt dieses Video, wie viele Views und so. Und das macht was mit mir. Da kann ich noch so reflektiert sein. Also das macht etwas mit mir. Und dann schaue ich öfter in die App und dann scrolle ich. Und dann schaue ich mir Katzenvideos an und ich weiß nicht was, ja. Und falle wirklich in Löcher. Und auch ich hab gerne, ist das Dopamin, der Kick einfach, weißt du, also auch ich habe gerne Kicks, wo ich nicht meditieren muss und im Wald sein muss, sondern am Handy, eine Stunde am Handy mich ablenken kann, weil auch ich will nicht alle meine unangenehmen Gefühle fühlen, ja. Und auch ich, I'm guilty, auch ich will manchmal 5 Stunden Netflixen. Also ich bin ein Mensch, ja.
Klar, ja.
Und ich finde, Social Media ist halt dadurch gefährlich, ja. Mhm. Also ich glaube, das hat viel Positives und viel Negatives. Und es ist der Umgang damit. Und ich versuche zum Beispiel teilweise ohne Handy aus dem Haus zu gehen oder zu sagen, so, wenn ich eine Dreiviertelstunde oder Stunde geschaut habe, dann, das ist, finde ich, schon zu viel. Also dann lege ich es auch weg, ja, und sag so, es geht nicht. Eine Stunde sinnlose Videos schauen, also.
Da bist du ja auch dann Matsch im Kopf, ne?
Also. Bist du Matsch im Kopf, also bei mir. Aber kann vorkommen, ja. Halbe Stunde. Ja, und eben, das ist das Gefährliche. Ich mache Content. Das heißt, ich nutze diese Apps. Für mich auch wichtig, weil ich will ja auch, dass die Menschen wissen, wer ich bin, damit sie zu meinen Shows kommen. Also, ich will ja, dass die Menschen zu mir ins Kabarett kommen, wo ich dann persönlich das alles, meine Messages verbreiten kann und die Leute entertainen kann. Und das geht natürlich Hand in Hand, weil auch übrigens ganz oft, ich habe ganz viele Follower aus Deutschland auf TikTok. Viel mehr als aus Österreich. Und die sagen dann immer, wann kommst du nach Deutschland, wann kommst du nach Deutschland? Denke ich mir, na unbedingt muss ich nach Deutschland kommen.
Ich hoffe sehr.
Ja, ich hoffe auch sehr. Also alle, die das hier draußen hören und zuhören, ladet mich ein. Ja, und das ist ja alles grundsätzlich positiv. Aber es ist auch nicht so positiv, wenn man da sich reinhängt und dann sich so ablenkt und dann vielleicht sich vergleicht, natürlich auch mit anderen Menschen.
Das ist, ja. Also das ist halt, ich frage da natürlich jetzt nicht ohne Hintergedanken. Ich habe persönlich jetzt seit einiger Zeit viel Reflexion über Social Media und so dieses Thema, das ist bei mir schon immer so eine Hassliebe. Und bei mir ist gerade dieses Vergleichen so schlimm. Ich kann, wenn Leute was auf Social Media posten, ich weiß, das ist geschönt, aber ich kann es, es geht nicht in meinem Kopf. Ich weiß es, aber vielleicht geht es eher nicht in meine Seele so. Also meine Seele ist jung und naiv und glaubt alles, was du mir sagst und was Social Media mir sagt. Und gerade bei mir jetzt mit dem Sprecherinnen-Account, den ich dort habe, wenn ich dann die KollegInnen sehe, die dann gefühlt alle nur die geilsten Jobs haben, ja. Was dahinter steckt, weißt du nie. Aber selbst wenn ich weiß, was dahinter stecke und es ist nicht so geil wie dort, ich glaube das, was dort gezeigt wird. Und das zieht mich regelmäßig so runter. Ich fahre auch gerade so ein sehr striktes Programm, wo ich quasi gar nicht mehr auf Social Media unterwegs bin, nur noch poste und dann die App schließe. Ja, das, ich finde das richtig, richtig schlimm. Und am liebsten würde ich es löschen. Aber du hast halt so dieses Gefühl, du brauchst es ja doch irgendwie. In deinem Fall würde ich sogar noch wirklich sagen, man braucht es. Bei mir, dadurch, dass meine Auftraggeber halt eigentlich Verlage und Studios sind, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man sich bei uns in der Branche erzählt, aber was vielleicht gar nicht mal unbedingt so stimmt. Aber ja, man braucht es in so vielen Bereichen heutzutage. Und klar, Kader sucht Freiheit. Da finde ich es super, dass ich das habe. Und da kann ich mit Menschen interagieren und auch da nochmal Tipps geben und so. Und die Reichweite steigern, das ist das Positive daran. Aber ich finde, wenn ich das mit Alkohol vergleiche, Alkohol hat zwar eine positive Sache, und zwar diese kurzzeitige und sehr kurzzeitige Entspannung, aber sonst nur Negatives. Und ich finde, das ist viel einfacher, mit etwas aufzuhören, was dieses Verhältnis hat, als mit etwas wie Social Media, unabhängig davon, ob man es jetzt braucht oder nicht, was gefühlt einen größeren positiven Impact hat. Vielleicht so, weiß nicht, 60% negativ, 40% positiv, so weißt du?
Das ich glaube, wir wissen das halt auch noch gar nicht, weil das so neu ist. Das ist so neu, dass wir noch gar nicht wissen, was das alles anstellt mit uns. Und ich glaube, dass es sehr gefährlich ist. Und ich verstehe dich sehr, sehr gut, weil ich musste da gerade denken dran, eben auf so einer Party habe ich mit zwei anderen Kabarettistinnen gesprochen und die haben halt viel mehr Follower als ich. Dafür habe ich zum Beispiel eben Podcast und Buch und ich habe ja dafür andere Dinge. Mhm. Aber der Vergleich ist dann da, oh je, ich habe nicht so viele Follower auf Instagram, auf TikTok aber dann Instagram habe ich nicht genug Follower. Naja, also, weißt du, mich gibt's aber auch noch nicht so lange. Also dieses Vergleichen, finde ich, ist unglaublich gefährlich. Und ich würde jetzt mal meinen, du und ich, wir sind ja schon recht gestärkt, weil wir haben ja jetzt schon einiges auch hinter uns gebracht und Therapie gemacht und solche Sachen. Und dann überlege ich mir halt ein 16-jähriges Mädchen oder ein 16-jähriger Junge oder also
oder 10.
Übrigens auch, was ich auch ganz schlimm finde, ist diese ganze, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber diese ganze Pornoindustrie auch, wo die Jugendlichen damit aufwachsen und was das mit ihnen macht oder uns macht als Gesellschaft, wo man auch so einen unfassbaren Zugang dazu hat. Ja. Und ja, und eben Social Media sehe ich auch als sehr gefährlich. Und zum Beispiel, was du machst, das kann ich gar nicht. Weil wenn ich dann draufgehe und was poste, dann ist so kurz, zack, und dann, boom, geht's los. Und dann, also ich bin da schon auch guilty. Also ich kann da schon auch scrollen, ja. Doomscrollen mache ich nicht, aber so eine Stunde halt. Ich weiß nicht, ob das schon, oder halbe Stunde.
Keine Ahnung. Aber ich finde da auch, also ich hatte auch kurzzeitig mal mit TikTok angefangen, aber ich glaube, TikTok ist halt nochmal viel schlimmer. Und deswegen habe ich mir auch wirklich bei TikTok, da bin ich eigentlich echt stolz drauf, ich hatte das dann eine Zeit lang da gepostet. Das habe ich dann immer über den Browser gemacht, damit ich da gar nicht ins Scrollen komme. Vielleicht auch ein Tipp für dich, das kann man ja dann auch schön vorplanen dort.
Ja.
Und ich habe mir wirklich geschworen, nicht einmal bei TikTok zu scrollen. Und das habe ich auch nie gemacht. Ich bin nicht in diesen Scroll-Tab gegangen. Und bei Instagram passiert es tatsächlich zwar manchmal, dass ich dann da reingehe, wenn ich wirklich sage, boah, ich will mich jetzt einfach nur ablenken und so. Aber auch da super selten. Aber ich glaube, wenn man dann, wenn man das dann mal angefangen hat, das ist so süchtig. Also die sind ja darauf ausgelegt, süchtig zu machen. Das ist ja so krank.
Ja, das ist total krank. Ja. Ich finde es auch total traurig. Auch das beschäftigt mich derzeit. Bei uns in den U-Bahnen oder Straßenbahnen oder egal wo du bist, sind alle am Handy. Ja. Und ich habe einen Artikel gelesen, dass es so wichtig für uns ist, nicht nur gute Freundschaften zu haben, sondern auch Kontakte mit Fremden. Also ein Lächeln, ein Hallo, ein kurzes Reden und dass das unterschätzt wird, aber diese Kontakte mit Menschen, die du auch nie wieder siehst, ist wurscht. Es geht jetzt echt nur so um das menschliche Zusammensein, ist voll wichtig für uns als Menschen.
Ja.
Und das geht verloren. Oder du hast die Earpods drinnen und du hörst nicht links und rechts, du kannst gar nicht in ein kurzes Gespräch gehen. Und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier ist es ja dann auch schon weird, wenn du jemanden anschaust und ansprichst, jemanden Fremden.
Ja,
also das ist ja schon nicht mehr normal.
Ja.
Und das ist urtraurig, finde ich, weil so ein Lächeln kann sogar deinen Tag einfach total schön machen, wenn dann ein kleines Lächeln entsteht. Das heißt ja nicht, dass du diese Menschen heiraten musst, ja? Also, und ich versuche auch das bewusst zu machen, auch mal ohne Earpods, auch mal ohne Handy, durch die Gegend zu schauen. Und ich mache das von mir aus dann. Also ich lächle jemanden an.
Ja, das mache ich auch.
Machst du das auch?
Ja. Also auch.
Aber das ist ja wie fast wie eine Revolution schon.
Wirklich so. Und es ist auch, also ich mache das schon immer, also ich habe das schon in meiner Jugend gemacht, dass ich an guten Tagen durch die Gegend gegangen bin und aktiv Menschen zugelächelt habe. Und ich habe schon das Gefühl, dass früher haben alle immer zurückgelächelt. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass nicht mehr alle zurücklächeln, sondern dass manche Menschen echt verwirrt sind, warum ich sie jetzt anlächle. Und das finde ich richtig schlimm.
Richtig schlimm. Was heißt denn das, bitte? Was sagt denn das aus? Also, ich glaube, wir sind die Revolutionaries hier. Also, vielleicht ein Shoutout an alle deine Hörerinnen und Hörer. Bitte Aufgabe, einen Menschen anlächeln. Und wenn es einer ist, am Tag, weil das... That can make your day. Also das kann jemanden anderen, dann denkt sich der andere, mei, ich hatte einen schlechten Tag und jetzt habe ich ein kleines Lächeln bekommen oder ein Hallo. Es ist wirklich, das kann so viel Freude bringen. Und das ist so wichtig. Ich kann es auch nicht jeden Tag, ja, aber ich...
Nee, muss ja auch nicht, aber ab und zu. Und es macht ja auch den eigenen Tag besser. Also wenn du dann jemanden, wenn dir dann jemand zurücklächelt, finde ich das auch total toll. Und das freut mich, das freut mich dann einfach, obwohl ich habe da ja in dem Sinne nichts von, aber es ist irgendwie schön, einfach mit Menschen diesen kurzen Lächelkontakt zu haben. So.
Ja, ich habe vor ein paar Tagen bin ich gegangen und zwei Menschen haben mich angelächelt, also mich zuerst angelächelt. Und ich habe mir gedacht, zwei an einem Tag. Und ich war so gut drauf, weil ich mir gedacht habe, zwei Menschen haben mich in Wien angelächelt. Also das heute muss ich ja heute muss ich ja einen richtig guten Tag haben. Ja, und jetzt bedenkt das bitte mal. Überlegt euch bitte mal, was das bedeutet, wenn wir alle einen Menschen nur anlächeln würden. Und es ist, it's easy, also es ist nicht so schwer. Da, und eben, ich glaube, Social Media und die Handys und weißt du, das tut halt da viel. Und ich glaube, der zwischenmenschliche Kontakt, besonders bei jungen Menschen, könnte mehr Austausch gebrauchen. Besonders auch diese Pandemie, weißt du, wo wir alle so allein waren. Ich finde übrigens, weißt du, was sich auch verändert hat? Meine Qualität der Umarmungen. Ich umarme Menschen anders, als ich noch getrunken habe. Ja. Auch achtsamer, länger manchmal. Ja. Mit Bewusstsein.
Auch nicht jeden. Ich umarme auch nicht mehr jeden.
Nein. Ja. Nein, das auch. Aber die ich umarme, da lasse ich mir vielleicht dann auch 3 Sekunden Zeit. Das ist auch schon ganz viel wert.
Voll. Ja. Liebe Verena, ich könnte mit dir jetzt echt noch ewig reden. Und ich hoffe sehr, dass wir uns entweder in Österreich oder mal in Deutschland sehen bei deinem Kabarett. Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Ich habe total Lust, mir das anzuschauen.
Ja, wie schön.
Wenn ihr auch Lust dazu habt, vielleicht sogar in Österreich wohnt, dann könnt ihr in den Shownotes auf jeden Fall alles Wissenswerte und Vernetzungswerte über Verena finden. Es ist alles dort verlinkt. Und ja, nehmt es doch sehr gerne mit, dass ihr einen Menschen anlächelt und ein bisschen länger umarmt.
Ja, was für eine schöne Message zum Abschluss, oder? Das finde ich sehr schön, ja.
Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Arbeit.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt klar im Kopf und bis bald.
Das war Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Und jetzt bleibt klar im Kopf.
Access big savings every day. All in the Kroger app. Get tender Heritage Farm boneless chicken breast for $2.49 a pound. Then find low prices on thousands of items like sparkling ice water, Kroger brand chips, and more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.